Herzlich willkommen zu unserem Podcast Forward Thinking. Hier dreht sich alles um innovative und zukunftsfähige Lern- und Arbeitswelten. Genau dazu spricht Yannick Müller, Innovation Scout bei Days With Us, heute mit Raphael Gilken. Er ist Trend Scout Future of Work, Life and Learn bei Vitra. Seid ihr bereit für die Zukunft? Dann lasst euch inspirieren.
Hallo Rafa.
Servus, grüß dich. Herzlich willkommen in Biersfelden bei Vitra.
Ja, erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung hier nach Biersfelden in die heiligen Hallen von Vitra. Das ist in der Nähe von Basel und schön, dass du dir Zeit nimmst und wir einen Termin gefunden haben für die gemeinsame Podcastaufnahme.
Ja, und ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal bei euch war. Und es ist nicht nur viel Wasser in den Rhein runtergeflossen, wie man so schön sagt im Rheinland, sondern es ist verdammt viel passiert in der Zeit.
Da hast du verdammt recht. Soll aber nicht heute das Thema sein. Wir beschäftigen uns heute mit der Zukunft der Arbeit, mit der Zukunft generell. Aber vielleicht nochmal den Bogen zu spannen zu deiner Person. Du bist Trendscout Future of Work, Life and Learn hier bei Vitra. Stell dich doch mal kurz vor, wer dich noch nicht kennt und was ist deine Aufgabe?
Gut, also der Raphael arbeitet jetzt im 10. Jahr bei dem Schweizer Familienunternehmen Vitra. Meine Aufgabe ist es, die Zukunft der Wissensarbeit zu verstehen. Also wie arbeiten wir wohl in 5 oder 10 Jahren in Büros? Und dafür schaue ich mir jetzt nicht ursächlich Büros an oder Büroarchitekturen, sondern ich versuche wirklich Arbeit zu verstehen. Einfach gesagt gibt es also 4 Dimensionen. Es gibt den Ort der Arbeit, also wo, ob das physisch oder virtuell ist. Es gibt den Inhalt, woran arbeiten wir eigentlich? Dann gibt es das womit, was sind wohl die Technologien, mit denen wir arbeiten? Und das dritte ist, wer macht die Arbeit eigentlich? Also wer sind die Akteure der Wissensarbeit? Und dieses Radar läuft bei mir bis auf 2 oder 3 Tage im Jahr. Jeden Tag, also wenn ich Nachrichten höre, wenn ich Zeitung lese, wenn ich Gespräche führe. Wenn ich wie gestern von Bern mit dem Auto nach Biersfelden fahre und aus dem Fenster schaue beim Autofahren, da läuft das Radar immer mit und die Fragen auch.
Willst du noch kurz die Geschichte erzählen von deinem Gnadenhof? Die finde ich immer so schön und ich weiß, du hast sie schon 100 Mal erzählt.
Ja, gerade auch mit meiner Frau telefoniert und die hat wirklich gesagt, guten Morgen Zirkus Ponyhof. Also, wir, meine Frau, Schwiegereltern, Rafa und der Olli, der bei uns arbeitet, wir wohnen auf einem kleinen Hof in der Nähe von Regensburg. Das ist der Ponyhof. Das Leben ist nämlich dann ein Ponyhof, wenn man einen hat. Bei uns wohnen 2 Kirmesponys, 2 Haflinger Hengste. Dann wohnen bei uns 7 eigene Hunde. Aktuell haben wir 3 Pensionshunde. Dann Menschen, die in Urlaub fahren, können ihren Hund bei uns abgeben. Die finden das natürlich sensationell. So eine Woche bei uns ist für einen Heranwachsenden 1 Woche Ibiza. Weil bei uns gibt es Teiche, wo man schwimmen kann, man kann rennen, das ist alles eingezäunt. Habe ich sonst sowas? Ah ja, und dann haben wir noch 10 Katzen. Und das ist so mein Privatleben. Im Privaten wohne ich zurückgezogen, beschaulich in der Natur. Das ist ganz schön in der Oberpfalz. Und das ist aber auch dann der eigentliche Möglichkeitsraum. Es gibt ja ein Bild von meiner Startpräsi oder von meiner Präsi. Dann sieht man links Shibuya Station, diese Crossroads in Japan. Und rechts daneben den Misthaufen am Ponyhof und zwischen diesen Bildern wandern wir 24 Stunden. Also wenn man freitags abends Japan verlässt und samstags morgens wieder zu Hause ist in München und dann nach Hause fährt. Genau, das ist das Spannungsfeld, in dem ich denken kann. Hilft sehr viel.
Sehr schön. Ja, ich dachte, ich muss das nochmal kurz, Frage muss ich nochmal stellen. Zum Start würde ich dir gerne eine Frage stellen, die ich jedem Gast stelle. Und zwar, wer oder was ist deine Superheldin oder dein Superheld und warum?
Wow, wer ist mein Superheld?
Muss keine Comicfigur sein.
Nee, habe ich schon so verstanden. Mhm. Also, ja, da gibt es Wechsel. Also ein Superheld ist mit Sicherheit der Alexander von Humboldt. Als ich mich relativ spät, also erst in der Pandemie, mit ihm beschäftigt habe, habe ich so verstanden, was echter Entdecker und Pioniergeist ist und was das bedeuten kann, wenn ein Mensch davon angefixt ist, Dinge zu verstehen, in Zusammenhang zu bringen, damit alle anderen daran teilhaben können. Er hat ja damals diesen großen Atlas geschrieben, der ja die Grundlage ist, für viele Naturwissenschaftler Natur, Mensch und Zusammenwirken zu verstehen. Also der wäre mit Sicherheit so ein. Aber wie gesagt, das wechselt. Oft sind es natürlich Leute aus der Geschichte, also die jetzt nicht so gegenwärtig sind, mit denen man sich die man dann kommt, wenn man was recherchiert oder liest, so, genau. Mhm. Und es gibt natürlich immer so ein Superheld des Alltags, oder irgendwas erlebst und du denkst, wow, sehr couragiert, was die gerade gemacht hat. Oder,
genau. Um gleich ins Thema voll einzusteigen, vielleicht die Frage mal ganz salopp gestellt, wo fangen wir eigentlich an? Ich meine, da draußen gibt es so viele Themen. Ich habe heute auch gar nicht allzu viel vorbereitet. Sieht mehr aus, als es ist, weil man mit dir, wenn man über die Zukunft spricht, sowieso immer gleich links abbiegt, was man nicht gedacht hätte. Aber es macht natürlich auch so spannend, mit dir über die Zukunft zu sprechen. Was sind denn momentan so die Fokusthemen, mit denen du dich beschäftigst?
Also es gibt so drei wesentliche. Das eine ist mal die Geschwindigkeit von Zukunft. Also wie schnell wird aus Zukunft Gegenwart? Das ist so das erste Kapitel. Das zweite, also Kapitel kann man gar nicht sagen, es wird immer wieder überschrieben. Das zweite Thema, was mich im Moment total beschäftigt ist, habe es ja ein paar Mal gesagt, dass das Büro aktuell der Schlafwagen der Transformation ist, im Vergleich zum Beispiel zu Produktionsstätten, die sich einfach viel rasanter verändern und wo die Bereitschaft eine andere ist. So, und das dritte, was mich beschäftigt, ist wirklich, man spricht dort von einer Technologiekonvergenz. Also wie auf einmal unterschiedliche Technologien wie Internet of Things, wie diese Hyperscale Clouds, wie generative KI und Augmented Reality, wie aus diesen unterschiedlichen Technologien in Kombination von Anwendungen etwas Neues entsteht, wo du nur davor stehst und denkst, wow, und das ging jetzt so schnell und das macht so viel möglich. Und das ist das, was mich beschäftigt. Damit einhergeht natürlich, dass wir jetzt so eine starke Zäsur haben, dass vieles aus der alten Welt der Arbeit nicht mehr übertragen werden kann. Also wir können jetzt nicht sagen, wir nehmen die Dinge aus 2023, 2020, 2024 mit in eine neue Zeit, weil auf einmal haben Orte der Arbeit, haben Technologien, die wir nutzen, haben Methoden ein Verfallsdatum. Das Einzige, was kein Verfallsdatum hat, in dem Kontext ist der Mensch, nur, was wir hier zu wenig tun, ist, dass wir einmal jeder selber zu wenig an sich arbeitet oder Unternehmen verstehen, was das eigentlich bedeutet, diese Transformation zu gestalten.
Vielleicht nochmal kurz zurück zur ersten Formulierung oder Beschreibung von deiner Seite. Du hattest ja gesagt, Neues entsteht und KI ist ein großes Thema bei der ganzen Geschichte. Und viele haben immer noch das Gefühl, KI ist irgendwie ja, ChatGPT. Aber da passiert ja draußen viel, viel mehr. Was sind denn da so verrückte Anwendungen oder Tools, denen du begegnest bei deinen Recherchen, die du so nicht für möglich gehalten hättest?
Ich möchte zuerst mal so zwei, drei Dimensionen reinbringen. Die eine Dimension ist, ein Satya Nadella, Chef von Microsoft, sagt zum Klaus Schwab, nach 70 Jahren von Computergeschichte haben wir den Punkt erreicht, wo Menschen nicht mehr Maschinen verstehen müssen, sondern Maschinen verstehen Menschen, weil wir den einfachsten Interface haben, jetzt in der Bedienung von Maschinen, und das ist die Sprache. Ich meine, das muss man sich mal verdeutlichen, ja? Wir werden schon in naher Zukunft in der Lage sein, mit Maschinen zu sprechen, und die werden uns verstehen. So, das verändert alles, erstens. Zweitens, in diesen 13 oder 14 Monaten von einer generativen KI, die schnellste Technologie überhaupt war, die in die Desktops der Menschen gekommen ist, hat ein Konrad Gular eine Datenbank angelegt, wo er die ganzen Tools sammelt, die heißt Advanced Innovation, die zeigt er in den Shownotes, wo, glaube ich, im Moment 9100 Tools sind, Sprache zu, also Sprache zu Video, Sprache zu Excel, Sprache zu Code. Ein Industriegigant wie Siemens steckt in jeder dritten großen Fabrik dieser Welt, nutzt diese Technologie, um komplizierte Vorgänge wie die Programmierung einer Fabrik von Robotern, die 5 oder 6 Stunden dauern, normalerweise pro Roboter, über Low-Codes, also quasi du machst aus den großen Codeblöcken, machst du Prompts, damit so zukünftig Maschinen programmiert werden. Ein Pat Gelsinger von Intel verkündet auf der CES in Las Vegas jetzt im Januar, also ein Jahr nach der Geburt von ChatGPT, verkündet er, dass es damals eben nicht in Hotels oder Bars Wireless gab, sondern Wireless gab es erst, als Intel den Chip verbaut hat. Den nächsten Chip, den Intel verbaut, ist eine lokale KI. Also dann hast du in deinem Rechner, natürlich ist er dann noch im System, greift er zu. Das nächste wäre die Embedded AI, also die quasi nicht, wo wirklich ein Chip trainiert wurde, um das zu tun. Das ist die nächste Stufe, da arbeitet man auch dran. Und das letzte, glaube ich, wer jetzt Nvidia gefolgt hat, der Jason Huang war beim Wirtschaftssummit in Dubai. Und sagt, everyone is a programmer, weil du eben nicht mehr programmieren musst. Und er beschreibt darin, dass wenn man geglaubt hat, dass die Kinder coden lernen müssen, dass das keiner mehr lernen muss, sondern dass es wichtig ist, Zusammenhänge zu verstehen. Und das passierte alles in einem Jahr. Und Jan, um auf deinen Punkt zurückzukommen, was kann man damit Verrücktes machen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke dann schon mal, wenn man diese Klimaprognosen hört, wie schnell die kassiert werden, wo man denkt, man könnte jetzt für kurz sagen, boah, sind die dumm, dass sie das nicht merken, irgendwie so. Natürlich sind die nicht dumm, die ganzen Wissenschaftler. Nur wir hatten überhaupt nicht die Computer und die Rechenpower. Und wir werden jetzt in der Lage sein, mit diesen neuen Hochleistungschips und mit dieser KI-Power Simulationen zu machen, die vorher unmöglich waren, die wir einfach nicht geschafft haben. Und das ist quasi, das öffnet eine Tür für sehr viel. Und jetzt überleg mal, jeder, der jetzt den Podcast hört, mal kurz sich die Frage zu stellen, wie viel Teil deiner Arbeit ist Monkey Business? Wie viel Teil ist irgendwie ein dummes Up-Up, wo du dir eh sagst, ey, wieso muss ich das überhaupt noch selber machen? Und ich gehe davon aus, dass es so durch die Bank so zwischen 13% und 17% ist. Das kann mal eben komplett kassiert werden. Ich habe übrigens am Wochenende auf LinkedIn eingestellt, Substituierungspotenziale von Arbeit, also im Moment ist es so, dass 23% der Wissensarbeit per se substituiert werden kann durch, ich sag einfach mal vereinfacht, Computer. Mit der neuen Technologie geht das jährlich um 5% bis 7%, je nachdem pro Job hoch. Das heißt, wir erreichen bald mal 40-45% Substituierungspotenziale. Und das kann man eben am Tisch.
Aber das macht ja auch irgendwie Angst. Also viele haben da irgendwie Panik vor, wo bleibt da eine Berechtigung für mich, für uns alle am Ende des Tages. Und die Frage wurde auch Sam Altman gestellt, also der CEO von OpenAI, ja, also dem Herausgeber von ChatGPT am diesjährigen WEF in Davos. Und zusammengefasst wurde er gefragt, okay, was ist die Berechtigung für den Menschen in Zukunft? Und er hat gesagt, Menschen interessieren sich für Menschen. Und es ist so tief in uns verankert, dass es da immer eine Berechtigung geben wird. Wo glaubst du, ist die Berechtigung in der Arbeitswelt für den Menschen zukünftig, wenn scheinbar alles automatisiert werden könnte?
Also bleiben wir mal in dem Wirtschaftsraum jetzt mal Europa, da wo wahrscheinlich alle Zuhörer sitzen, beziehungsweise im deutschsprachigen Europa. Was erleben wir dort gerade? Wir erleben dort, also wenn du heute Volkswirte fragst, die Volkswirte haben Bedenken eines Produktivitätsverlusts aufgrund der hohen Verrentung der Babyboomer. Und wir haben de facto zu wenig Arbeitspower. Das merkt vor allen Dingen so die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Deutschland merkt das massiv. Wir haben jetzt über die Möglichkeiten einer Automatisierung des besagten Monkey-Business, sage ich jetzt mal, die Möglichkeiten hier Dinge freizuschaufeln, also Zeit freizuschaufeln und Menschen in andere Fähigkeiten zu bringen. Da gibt's auch ein schönes Zitat, der sagt, du kannst... Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ich finde es gleich nochmal raus. Der sagt, du kannst eigentlich mit diesen Technologien kannst du Arbeit abschaffen. Du kannst aber Menschen andere Befähigkeiten bringen. Und da glaube ich, das ist das zentrale Thema. Und das ist die eigentliche Transformation. Was hier nur wichtig ist, damit muss einer loslegen. Also Firmen müssen jetzt quasi in den Mut kommen, auf der einen Seite zu verstehen, wo sind Optimierungspotenziale in unserer täglichen Arbeit über die einzelnen Abteilungen und dieser Value Chain, die ich habe. Und mit der Zeit, die du dann quasi freischaffst, wo sind Potenziale, Menschen in andere Arbeit zu bringen und für andere Dinge zu befähigen?
Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Unternehmer und es kommen jeden Tag oder jeden Monat hunderte neue KI-Tools auf den Markt. Wie schaffe ich es da, mich nicht zu verzetteln und das Ding voll gegen die Wand zu fahren? Weil ich ja denke, es ist jeden Tag was anderes da und was wir vielleicht gestern besprochen haben, ist eigentlich schon wieder obsolet. Ist doch auch mega komplex am Ende, oder?
Ja, du sprichst hier überhaupt die eine zentrale Aufgabe an im Kontext Leadership und was gerade die Führungskräfte total bewegt. Also, was haben wir gerade für eine Situation? Die Märkte oder andersrum, Produktivität gerät unter Druck. Mit steigenden Energiekosten, mit steigenden Kapitalkosten, mit einer Veränderung der Ressourcen, mit einer Störung der Lieferketten kamen Firmen unter Druck. Sprich, jede Kommazelle, jede Zahl, auch hinter dem Komma, ist auf einmal sehr sensibel. Bedeutet, die müssen sich optimieren. Die wissen natürlich auch, dass sie auf der einen Seite sagen, die, okay, ich habe einmal Optimierungsmöglichkeiten, meinen täglichen Garten zu bestellen. Was ist jetzt hier das Handicap oder das Gap? Das Gap ist, dass die Datenqualität nicht da ist. Viele Firmen stellen heute fest, 55 Jahre nach der Mondlandung, dass sie zwar Daten digitalisiert haben, aber nicht in der so gründlich und so strukturiert, dass du die eins zu eins anknüpfen kannst an KI-Tools oder an Automatisierung-Tools. So, das ist das eine. Jetzt kommt der andere Punkt, den du ins Spiel bringst. In dieser gleichen Zeit, in dieser Gleichzeitigkeit wird der Trichter mit immer mehr Technologien oder mit technologischen Möglichkeiten befüllt, die dem Unternehmen erlauben würden, am Innovationsportfolio zu arbeiten, aber die haben gar keine Zeit dafür, die alle zu beobachten, zu sondieren. So. Und jetzt, und was passiert aber gerade? Es gibt in Deutschland eine sehr große Trendberatung, das ist zum Beispiel Trend One mit dem Nils Müller. Es gibt in Zürich die Implement. Und was man da gerade spürt, also wenn man mit denen spricht, dass jetzt in genau der Zeit werden jetzt Innovationsbudgets gecuttet. Ja, also die Firmen sagen, sie haben kein Geld oder sie müssen sparen, jetzt cuttet es natürlich. Ein Fehler. Und was auch hier jetzt zum Tragen kommt, die Unternehmen, die entweder Zukunft abdelegiert haben oder hatten das nicht auf dem Radar, müssen jetzt natürlich massiv hinterherarbeiten und sich konditionieren, also quasi Radare aufzubauen, die diese Dinge zu beobachten und die zu implementieren. Ich möchte es mal bildhaft sagen und bitte versteht mich nicht falsch. Damals waren viele Unternehmen so ein bisschen wie so ein Kurhotel. Der Kurarzt wusste, welche Patienten gerade zu Gast waren. Man hatte Zeit für die. Man konnte morgens noch die NZZ lesen bei einer grünen Tasse Tee. Jetzt ist deine Firma eine Ambulanz in einer Großstadt, in Paris und London. Und du weißt nicht, wer in den nächsten 15 Minuten bei dir am Tisch liegt. Das heißt, es ist eine ganz andere Agilität gefragt. Und jetzt komm, überleg mal, über wie viele Jahre man schon über die ganzen agilen Methoden spricht, wo natürlich, Entschuldigung, dieser Schlafwagen, dachte, das brauchst du ja gar nicht, das managst du ja auch so. Und jetzt musstest du eigentlich integrieren in den laufenden Prozess. Und das macht das so schwierig.
Um hier nochmal kurz drauf zurückzukommen, das finde ich nämlich ein wahnsinnig spannender Punkt und auch ein schönes Bild, was du da gerade beschrieben hast. Was sind denn ganz konkret Fähigkeiten, die es braucht in dieser komplexen Welt, in dieser Ambulanz, sowohl auf Mitarbeitendenseite als auch auf Führungsebene?
Ja, da gab es ja diesen tollen Artikel im Guardian, How to Survive AI and Other Challenges, wo die über Metakognition sprechen. Also, das Erste ist zu verstehen, wir kommen von einer wissensbasierten Ökonomie in eine fähigkeitsbasierte Ökonomie. In einer wissensbasierten Ökonomie, da warst du hattest du dein Wissen, dein Domainwissen. Dieses Domainwissen hatte eine ziemlich lange Haltbarkeit. Du warst zentraler Anlaufpunkt und dein Domainwissen mit dem anderen Domainwissen, daraus ist dann was entstanden. In der fähigkeitsbasierten Ökonomie passiert eins, dass das Erlangen von Fähigkeiten viel wichtiger ist als das Erlernen von Wissen. Warum? Die Geschwindigkeit, wie Wissen, neues Wissen gerade in unser Berufsleben kommt, beziehungsweise wie dann Wissen wieder überschrieben wird, also eine Art Verfallsdatum hat, war noch nie so hoch. Und jetzt wird's spannend. Jetzt musst du auf einmal die Art zu lernen, du musst die Geschwindigkeit erhöhen in der Art zu lernen. Und da spricht man vom Social Learning. Und jetzt wird's wieder auch interessant. Also auch hier kommt wieder das Kollektiv, hier kommt wieder die Sichtbarkeit, das Ineinanderlaufen mit dem Kollegen kommt zum Tragen. Und dieses soziale Lernen ist halt, du hast ja vorhin gesehen, wie wir hier reingekommen sind, du läufst so in Kollegen, du hast einen kurzen Schnack und auf einmal, das ist diese Art des sozialen Lernens. Und das sind die eigentlichen Befähiger, dass man im Prinzip die Neuzeit betreten. Jetzt zu deinen Fähigkeiten, also da gehört natürlich zu Resilienz, da gehört Selbstreflexion dazu, da gehört Selbstbestimmung mit dazu. Da gehört Empathie mit dazu. Also alles das, all die Kulturtechniken, die uns über viele Jahre bestimmt haben, erleben jetzt im Berufsleben eine Renaissance, könnte man sagen. Und jetzt können wir sagen, warum war das damals nicht so? Ja, weil wir uns als Menschen, also wir haben Bürogebäude gebaut, die waren Maschinen. Wir haben Arbeitsprozesse gemacht, die waren eher wie Software. Und wir haben auch eher agiert wie Maschinen. So. Und jetzt machen das mal endlich die Maschinen, weil die besser geworden sind. Und jetzt können wir Menschen uns auf das, jetzt müssen wir das andere wieder lernen oder zumindest den alten schlafenden Muskel wecken.
Ja, also ich frage mich immer bei der ganzen Geschichte, das ist alles richtig und wir haben eine Zukunft und die wird sich nicht aufhalten lassen, aber schaffen wir es wirklich, die und den Letzten da irgendwo mitzunehmen? Ist fast ein volkswirtschaftliches Thema. Aber was machen wir mit denen, die nicht bereit sind oder auch nicht die Fähigkeiten haben, vielleicht resilient zu sein, in komplexen Problemlösungsfeldern zu denken? Was passiert mit denen am Ende des Tages?
Okay. Gut, jetzt lass uns das vielleicht mal an zwei Beispielen ausmachen. Und wenn ich das Beispiel erzählt habe, dann können wir das mal beleuchten. Also es gibt in Deggendorf eine Firma, die Streichergruppe, 4.500 Beschäftigte. Man kennt die aus dem Bau, also wenn man in Deutschland über die Autobahn fährt, sieht man eine Brücke oder so, aber die machen ganz andere Dinge auch. Ich war da eingeladen, um einen Teil der Gruppe zu besuchen, die heißen Kolb, und die Firma Kolb Design, die macht, wenn man Auto, also Autodesign, macht man Claymodelle, also Ton oder Knete könnte man sagen, ist natürlich ein ganz anderer Werkstoff. Die machen Automaten, die sehr präzise Clay auftragen, sehr präzise abfräsen, 1:1 im Champ, auch hinterm Komma, also in der Präzision, absau. Die wollte ich eigentlich besuchen. Aber um dahin zu kommen, um in dieses Designstudio zu kommen, ging ich durch die erste Halle der Firma Streicher am Hafen in Deggendorf. Die bauen Achterbahnen der letzten Kategorie, würde ich mal sagen. Also ich steige da nicht mehr rein. Wie so Disney-Themenparks. Erste Halle. Zweite Halle, Vakuumzylinder und Vakuumtechnik für High-End-Chip beziehungsweise Pharmaindustrie, wo ein Vakuumzylinder fast so lang ist wie der Chatbau von Vitra nebenan. Dritte Halle, Stand Komatsu Pipeline-Leger. Also Pipeline-Leger, die haben zum Beispiel die LGNB-Terminals angeschlossen, jetzt im Norden von Deutschland. Die haben die aber gepimpt, damit sie halt schneller das machen können. Und dann kamen wir erst da an. Und als ich da durchging, habe ich festgestellt, nirgendwo war eine Kanban-Tafel. Nirgendwo waren hier so irgendwelche Management-Tools. Aber da waren alle Typen, die irgendwie es beherrscht haben. Also ich bekomme eine Aufgabe und ich setze um. Und jeder von denen hat sehr wahrscheinlich vielleicht noch in Niederbayern eine Nebenerwerbslandwirtschaft und führt da sein ganz normales Leben. Und jetzt kommt meine Frage an dich. Wie kann das sein, dass das da funktioniert? Und warum tun wir uns woanders so schwer? Und ich glaube, es irgendwann hat das Management und die Aufgaben, die die Firmen gemacht haben, die Menschen verloren. Das heißt, die Menschen haben sich nicht mit der Aufgabe identifiziert, die Aufgabe war zu anspruchslos, es war die permanente Wiederholung, die Firma hat Fett angesetzt und es war überhaupt gar nicht der Pioniergeist und der Wille da. Wenn wir aber zurückgehen würden, nur 40, 50 Jahre in dieser Region, in der wir sind, werden wir feststellen, dass viele Firmen diese Energie und auch diesen Gründungsimpuls einer Firma Streicher hatten. Ein anderes Beispiel, ich war bei RWE, die ja komplett geschwenkt sind in dem Bereich der Nachhaltigkeit. Also die, ich glaube, einer der größten Energielieferanten sind für erneuerbare Energien, ob das Solar ist, ob das Wind ist, Hydro, also Wasserkraft. Genau, haben alle genannt. Und war dann mit dem Kollegen da und es kamen ganz viele junge Leute um die Ecke. Und ich bin dann an der Kaffeebar, hey, was machst du? Ja, ich bin Student. Und warum hast du das ausgesucht? Ja, ich finde das Thema so spannend. Okay, so, ich kenne das RW noch anders, ja, ich bin ja groß geworden von den Toren der Kraftwerke. Dann kommt dann eine junge Frau vorbei, ich sage, hey, was machst du hier? Ja, ich bin hier im Personal und warum hast du das ausgesucht? Ja, ich finde das Thema total spannend und auch die Dynamik, die das Unternehmen hat. Was ich damit sagen will ist, ein Unternehmen, was komplett in der Transformation war, hat über diese Transformation nochmal das Level komplett verschoben und also ich glaube, es sind unternehmerische Mechanismen, an denen man drehen kann und damit holt sie Leute ab. Es fängt natürlich damit an, dass du dich als Unternehmer damit auseinandersetzt und dass du auch in der Lage bist, Narrative, also eine Visionsfähigkeit zu vermitteln, dass Leute sagen, da bin ich mit dabei. Und wenn du selber das Problem hast, das zu tun, dann sollst du dir grundlegende Fragen über dein Unternehmen stellen.
Also du glaubst, das Thema Identifikation, Zugehörigkeit sind eigentlich der Klebstoff für eine Kultur.
Und der Polarstern der Aufgabe. Ja, dieser Polarstern hat dir erzählt, ich war ja bei diesem Werkzeugbau von Porsche in Schwarzenberg im Erzgebirge. So, ja, Werkzeugbau ist eine hohe Schule, würde ich mal sagen, in Deutschland im Maschinenbau oder überhaupt im Maschinenbau. Natürlich auch sehr kompetitiv, aber die Leute, die da gearbeitet haben, also dieses Präzisionsverliebte, verstehe mich nicht falsch, oder dieser Wille, da nochmal, sich das alles nochmal genau anzuschauen, der kommt natürlich auch über eine Begeisterung, von denen fährt natürlich keiner an Porsche, eh klar. Aber der kommt natürlich auch über die Begeisterung, über die Sache. So, und wenn wir jetzt bei diesem Unternehmen bleiben, also ich kann den folgen, also bin ab und zu mal bei denen, spreche bei denen, dann tun die auch was dafür bis an die Werkbank, damit ein jeder an dieser Geschichte partizipiert. Mhm. Also damit du weißt, wenn eine Veränderung ansteht, was hat unser Unternehmen davon? Was hat unser Kunde davon? Und was habe ich davon? Das Gegenteil ist ein deutsches Unternehmen, was auf der Schiene fährt. Dann hast du nämlich eine Sache, was wir da immer ausstehen müssen, ohne jetzt den Namen zu nennen.
Weiß, glaube ich, jeder, wen du meinst. Lass uns hier mal einen Punkt machen und lass uns mal springen zu den physischen Orten. Wir waren kürzlich bei einem Event in Zürich, da war auch dein Kollege Dietmar, der über die städtischen Veränderungen der Zukunft gesprochen hatte, was wahnsinnig spannend war, um auch dir konkret die Frage zu stellen, wie glaubst du, verändern sich in dem Zusammenhang auch physische Orte und wie verändern sich auch Städte im Zusammenhang mit der ursprünglichen Idee von Büros?
Ja, mit Dietmar habt ihr natürlich einen super Gesprächspartner gehabt. Also wer es nicht weiß, der Dietmar Leik, der hat viele Jahre in Singapur verbracht, am ETH Center, also am Future City Lab. Und Singapur ist ja da eine wunderbare Modellstadt, wo man alles in fast realer Baugröße erleben, denken kann. Und er war beim Berlager-Institut, also ein echter Fuchs. Und du sprichst, und auch hier ist wieder so ein Wendepunkt-Moment. Jetzt muss man erstmal sagen, wo kommen wir her? In der Vergangenheit wurden von Investoren Infrastrukturen gebaut, ob das Wohnungen waren, Hotels oder Büros, was auch immer, mit einer zentralen Perspektive, damit Geld zu verdienen. Mit der Pandemie haben wir aber mal festgestellt, dass die Umgebung, in der wir leben oder arbeiten, irgendwie nicht zu unseren Anforderungen entspricht oder unseren Wünschen und Vorstellungen. Oder wir haben festgestellt, da geht mehr. Also ist dieses System unter Druck geraten. Jetzt noch viel mehr mit veränderten Zinssituationen, mit dem Kapitalmarkt. So. Also ist es ein guter Punkt, Infrastruktur zu überdenken. Mit dem Dietmar mache ich gerade zusammen so eine Analyse. Weil ehrlich gesagt habe ich natürlich jetzt, Raphael Gilling, habe jetzt nicht die Antwort, könnte jetzt nicht runterbeten, was ist das Büro von morgen, wie sieht das aus? Aber wir versuchen das jetzt zu verstehen, was machen wir? Wir scannen gerade über 100 unterschiedliche Gebäude, die in den letzten 2 Jahren die meisten Architekturpreise gewonnen haben. Ob das Büros waren, Mixed-Use-Anlagen, also mit gemischten Strukturen, öffentliche Orte. Wir wollen feststellen, was sind die Muster, was sind die eigentlichen Attraktoren, die dazu geführt haben, dass diese Gebäude an so viel Attraktivität und Anziehungskraft gewonnen haben. So. Und jetzt gibt's ja das Technische. Das Technische sind die ganzen ESG-Themen, also alles das, was im Kontext Nachhaltigkeit, gesellschaftlicher Beitrag etc. zu tun hat. Das lassen wir jetzt mal weg, sondern weil der physische Raum muss ich ja mit dem virtuellen Raum aufnehmen, der auch entsteht. Und wenn du mich jetzt fragst, okay, Rafa, was ist im Büro? Es gibt eine sehr einfache Formel, finde ich. So wie im Leben des Brian man sich die Frage stellen kann, was haben die Römer getan, ja? So wie die da zusammenhocken, könnte man sich jetzt die Frage stellen, okay, wozu brauchst du, man könnte jetzt hier wirklich die Frage stellen, wozu brauchst du das Büro? Die einfache Antwort für alles das, was nicht durch deine Kamera geht, also was nicht virtuell abbildbar, für alles das, wofür dein Zuhause zu klein ist, und jetzt ist mein Büro zu Hause ein sehr großes Büro, ein sehr großes Studio. Okay, was kann das sein? Die erste Dimension ist, das sind die Räume für Rituale. Rituale schaffen Intimität, Vertrauen, der Klebstoff einer jeden Firma. Rituale bedeutet, gerade wie bei Vitra, kommst du unten rein, Eva heißt dich herzlich willkommen. Also wir willkommen uns gegenseitig. So, ja, so. Du wirst irgendwie willkommen. Das ist schon mal eine ganz einfache Geste. Rituale danach, was haben wir gemacht? Wir haben gemeinsam Kaffee getrunken oder haben uns Kaffee geholt. Wir haben die Leute gesehen, die dann da saßen beim Frühstück, die sich begrüßt haben. Rituale sind aber auch die Town Hall. Rituale ist aber auch das Ineinanderlaufen, wie damals auf dem Dorf, wo Leute ineinander gelaufen sind, bei ihren Einkäufen oder nach dem Weg zur Arbeit. Das sind die Rituale. Du kannst dich zu Hause nicht willkommen heißen, nicht wirklich. Und diese Orte gab es natürlich schon vor der Pandemie, die gibt es in 2 Maßstäblichkeiten, sehr große Maßstäblichkeit, House of Communication von Serviceplan in München, da gehst du in eine Eingangshalle rein, da denkst du, du stehst in einem riesen Boutique-Hotel. Kleine Maßstäblichkeit, wie bei euch, oder du hast vorhin von Merantix gesprochen, kleinere Maßstäblichkeit. Das zweite ist, wir brauchen Räume für Innovation und Fortschritt. Also wenn der Rafa vorhin gesagt hat, dass das Büro der Schlafwagen der Transformation ist, bedarf es an Räumen, die eine viel höhere Agilität haben, damit man doch was macht, was man noch nie gemacht hat, oder einen Raum, der per se nie fertig ist, eine Struktur, die sich immer wieder verändert, davon gibt es eigentlich viel zu wenig, die haben wir nicht implementiert. Mein Lieblingsbeispiel ist hier Stefan Hürlemann in Zürich mit seinem eigenen Studio. Ich nenne das ja immer so wie eine Grundschulturnhalle. Du machst morgens die Tore auf für den Sportunterricht, du holst das Zeug ran, du brauchst keinen Facilitator, du weißt genau, was du brauchst und organisierst so im Kontext deiner Arbeit in unterschiedlichen Gruppengrößen, Frage- und Aufgabenstellung, dein Setup. Da ist total viel Potenzial. Wir nennen es ja bei Vitra ja auch Dynamic Spaces. Ehrlich gesagt, ist das Thema, ist noch gar nicht durchexekutiert. So. Und das Dritte ist, und das ist das Zentrale, das ist die Sichtbarmachung der Veränderung. Also du kannst so viel Change-Formate machen, wie du willst, solange das nicht sichtbar ist. Solange die Arbeitsarchitektur das nicht sichtbar macht, werden die Leute es nicht verstehen. SharePoint ist unsichtbar. Microsoft 365 ist unsichtbar. Meine Maschine ist unsichtbar. Du weißt nicht, was ich hier gerade auf meinem Monitor habe. Fabrik ist die permanente Sichtbarmachung der Arbeit. Deshalb können sich auch viel schneller verändern, weil du sofort Teilhabe hast, egal wo du da hockst und was du machst. In dem Moment, wenn wir zwei hier in Biersfelden eine Fabrik besichtigen würden, wir wissen sofort. Das heißt, die Sichtbarmachung. Und da hast du schon drei Komponenten. Jetzt brauchst du aber noch was anderes. Und das hat der von On super gesagt. Der sagt, der in diesem Video, wo wir ihn interviewt haben, er sagt, you need a critical mass of people. Ey, klar, wenn da keiner ist, findet nichts statt. For social collision. Schönes Wort, dieses Ineinanderlaufen. Wo gestern was entsteht. Und dann, and then you need friction. So. Und dieses Friction ist hier auch ein zentraler. Also der Hans-Ulrich Obrist, dieser Kurator, würde sagen, der sagte mal, meine Aufgabe ist, unterschiedliche Menschen zusammenzubringen, das erzeugt Funken und diese Funken erzeugen neue Funken. Die alte Welt der Arbeit hat dazu geführt, dass keine Funkenbildung stattgefunden hat. Man hat über die unterschiedlichen Abteilungen die Teams separiert und damit hast du im Prinzip die Funkenbildung abgeschlossen. Die neue Architektur der Arbeit erzeugt eine Funkenbildung. Und jetzt sind wir bei einem Thema und es ist auch mal wichtig, dass man auch mal Bandagen bei der Arbeit anhat, dass man auch mal in den Infight geht. So, weil in der Zeit, in der wir gerade sind, ist es wichtig, nicht ideologisch über ein Thema zu reden, sondern das mal hart auszudiskutieren. Mhm. Ja.
Und, also, ja, verstehe ich alles grundsätzlich. Und du würdest aber auch sagen, oder ich stelle mir gerade die Frage, dass das Thema, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wieso kommt man noch ins Büro, schon auch eine Führungsaufgabe ist, das zu erklären.
Ja, logisch. Okay. Ey, wenn das keine Führungsaufgabe ist, was ist dann noch Führungsaufgabe?
Ja, also mir ist das schon klar. Aber wie schaffe ich es, das den Leuten zu erklären? Ist es ein Meetingformat?
Der Führungskraft oder den Leuten? Wen meinst du das?
Ne, der Führungskraft. Also ich habe jetzt irgendwie meine Leute, die sitzen alle im Büro, die sagen, interessiert mich nicht, ich bin seit 3 Jahren zu Hause, ich komme nie wieder. Die Unternehmung hat sich aber viele, viele Fragen gestellt, viele Aufwände betrieben, die Leute wieder zurückzuholen. Es werden vielleicht Konzepte geändert auf der physischen Ebene. Man hat versucht, flexible Arbeitsmodelle zu implementieren und die Leute sagen, interessiert mich alles nicht, ich komme nie wieder. Das ist ja ein riesengroßes Problem und wie du es ja gerade auch beschrieben hast, gibt es ja eine kritische Masse, die sich begegnen muss, dass dieser Funke entsteht. Und ich kann die ja nicht zwingen, doch, ich kann sie schon zwingen, vertraglich, aber ich glaube, das ist nicht der Anspruch, den man haben muss. Also ich muss ja wieder so eine Passion, so eine Begeisterung entfachen, dass das irgendwo intrinsisch passiert. Alles andere wird ja nicht auf lange Dauer funktionieren.
Okay, lass uns mal kurz auf das Thema Führung zurückgehen. Also ich habe ja vorhin von Implement aus Zürich geredet und habe mal also in meiner Recherche was Interessantes von denen gefunden, wo die gesagt haben, wir sind davon überzeugt, dass die Führungskräfte von morgen viel Zeit und Energie darauf verwenden, sich mit den ständig neu auftretenden Krisen und Spannungen auseinanderzusetzen. Dies wird keine vorübergehende Ära sein, sondern eine neue Normalität mit all ihren Einladungen und Frustrationen. Das ist mein Beispiel einer Ambulanz. Wer jetzt nicht verstanden hat, dass er eben nicht mehr der Kurarzt ist, sondern dass er eine zentrale Person in einer Ambulanz ist, der sollte sich überlegen, warum er noch Führungskraft ist. Aber ehrlich gesagt hat das überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, wo wir herkommen. Ich verstehe heute eine Führungskraft, dass die sagt, ey Rafa, bei allem Respekt, darauf habe ich keinen Bock. Oder ich will oder ich kann das gar nicht, was ja total okay ist. Ich, Rafa Gilgen, habe ja auch irgendwann gesagt, dass das nicht meine Berufung ist. Bedeutet aber, das auch einzugestehen. Aber das ist wichtig. Wer wirklich glaubt, dass Führungskraft bedeutet, die Präzision der SBB zu betreiben, der ist, das tut mir leid, Das ist eine romantische Vorstellung, das wird es nicht mehr geben. So, wenn du jetzt angenommen einer sagt, okay, der spannt das, dann weiß der hat zwei Modus operandi. Der eine Modus operandi ist natürlich der Ambulante, wo er viel agiler, wo er sehr stark empathisch, wo er im Moment, wo er Anweisung, Orientierung, Anleitung geben muss. Und der andere ist vielleicht der, wo er dann Gang zurückschalten kann, wo es mehr um kulturelle Themen geht, wo er sich dann zurücknehmen muss, wo er quasi den Gegenüber. So, und in diesem Spannungsfeld ist das Leben einer Führungskraft Tag für Tag. Mhm. Und jetzt sind wir schon bei einem Thema, das natürlich, wenn dem so ist, dass das Medium einer virtuellen Konversation, also über Teams, ja total limitiert ist. Du kannst ambulant nicht über Teams machen. Es kann ein Herzchirurg-Spezialist in Boston in Regensburg ins Klinikum dazukommen per Kamera. Dann haben sie aber sehr dezidiert für einen Case verabredet und das kannst du per Video machen und Genesis operiert. Aber du kannst die Ambulanz darüber nicht managen. Heißt also auch, dass es damit anfängt, dass eine Führungskraft versteht, dass egal, was er von seinen Mitarbeitern und Mitarbeitern hält, dass sein Anteil einer Präsenz vor Ort um ein Vielfaches höher sein muss. Mhm. Damit fängt es an.
Okay.
So, das ist aber nicht nur Vorbild sein. Die nächste Stufe ist aber, wenn eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eine Aufgabe hat, die Monkey Business ist, was er von überall machen kann, wird er niemals verstehen, dass er zurückkommen muss. Also du musst es ja im Kontext der Aufgabe sehen. Ich war gestern bei unserer Produktentwicklung drüben im Chatbau. Da ist an drei Tagen, ist natürlich da die Bude voll, weil der Kontext am Produkt mit der Vielfalt der Materialitäten, mit Verbindungen, mit Technologien, über die man spricht, weil das ist einfach erfordert, vor Ort zu sein. Die würden gar nicht die Frage stellen, das von zu Hause zu tun. Die Komplexität ist zu hoch, die Geschwindigkeit ist zu hoch und damit ist das komplett geregelt. Das thematisieren wir zu wenig. Ich nehme mal was vorweg. Also angenommen, wir sind ein Jahr weiter, wir sehen uns in einem Jahr. Firmen setzen mehr und mehr diese RPA-Tools ein, diese Robot Process Automation Tools zur Automatisierung der Admin-Aufgaben. KI ist über den Co-Piloten in vielen Firmen etabliert, über eigene Large-Language-Modelle. Das befreit die Leute, eine neue Zeit zu betreten, an neuen Dingen zu arbeiten. Und dann kann es sogar sein, dass wenn die in der fähigkeitsbasierten Ökonomie angekommen sind, die in einem hohen Maß auf Interaktion basiert, dass keiner mehr die Frage stellt. Dass die Leute sich noch nicht mal daran erinnern können, dass es mal anders war. Mhm. Ja? Uns fehlt nur die Vorstellungskraft. Das macht das so kompliziert.
Okay. Lass uns hier mal einen Punkt machen und lass uns zum Schluss nochmal das Thema ein bisschen größer fassen vielleicht sogar, mit den Stichworten Innovation und Technologie. Wo steht denn aktuell der Wirtschaftsstandort Europa im Zusammenhang mit Innovation und Technologie gegenüber USA, Asien, wo du ja auch ganz viel unterwegs bist und dieses Jahr, soweit ich weiß, auch schon in den USA auch schon warst?
Also Yannick, es ist so und so. Also es ist auf jeden Fall nicht so. Viele Leute denken ja schlecht. Nee, schlecht ist es überhaupt nicht. Wenn du vor allem ganz Europa nimmst, ist das, ich gebe dir mal so ein Beispiel, nimm mal das ganze Thema erneuerbaren Energien. Ein heißes Thema ist ja der grüne Wasserstoff. Dafür muss man sogenannte Elektrolysateure bauen. Es gibt 16 Unternehmen auf der ganzen Welt, 12 kommen aus Europa. Das ist doch mal eine Nummer, ne?
Absolut.
Wenn du bedenkst, im Kontext dieser erneuerbaren Energien und Saudi-Arabien hat für dieses NEOM-Projekt gerade von zwei deutschen Unternehmen 2 Jahresproduktion aufgekauft. Also können wir sehr wahrscheinlich gar nicht so schlecht daran sein. Anderes Beispiel. Wenn du in den Kontext gehst, KI-Patente, und dann quasi angenommen Europa zusammennimmst, haben wir da auch einen guten Muskel, ausgeprägten Muskel. Wir sind ja auch die Ersten, die jetzt, ich finde, einen guten Schritt gemacht haben im Rahmen der Regulierung. Ich habe mit 2 großen deutschen DAX-Konzernen gesprochen, mit den Regulierungsbeauftragten. Die waren damit fein, würde ich mal sagen, was die EU da gemacht hat. Ja, klar, da gibt es natürlich immer was im Gesetz, wo du denkst, das macht jetzt keinen Sinn, aber dann ist der Impact, weiß ich, 3% oder so, den merkst du ja nicht. So, und auch in den Hochschulen, also wenn man jetzt eine Amy Webb lauscht vom Future Today Institute, die ja bei der South by Southwest ihr Programm verkündet hat, die jetzt speziell für Deutschland, Zukunft Deutschland, einen Report vorgestellt hat, letzte Woche Dienstag in Berlin bei der Europe 2024, da lobt sie auch das Bildungswesen und die Leistung der Universitäten. So, das ist da. Mhm. Wenn ihr mich jetzt fragt, also wenn ich jetzt sagen würde, wo fehlt's oder was können wir besser machen? Ich glaube, die Anbindung von der Grundlagenforschung und Forschung in die direkte Implementierung in die Unternehmen könnte besser sein, beziehungsweise ihr habt in der Schweiz, wie heißt das Institut, in Deutschland haben wir Max Planck, da haben wir Helmholtz, da haben wir Fraunhofer, ihr habt auch ein großes, ich komme jetzt nicht drauf, die waren mal bei Vitra. Also auch diese Institute, die unmittelbare Anbindung an die Industrie und Mittelstand könnte besser sein, dann hätten wir damit eine andere Geschwindigkeit. Und dann zumindestens, kann ich nur für Deutschland sprechen, in der Regulatorik, ich will jetzt nicht sagen das Thema der Bürokratie, du kannst natürlich über Steuern und eben nicht über Subventionen natürlich regeln, dass Unternehmen investitionsfreudiger sind in diese Technologien beziehungsweise in diese Aktivitäten. Ich würde mich mal sagen, ich fühle mich da wohl. Es wird natürlich nicht daraus ein neuer Google, es wird kein neuer IBM, es wird kein neuer Microsoft und es wird kein neuer Tencent daraus entstehen. Das nicht. Ja, der Zug ist abgefahren.
Okay.
Ja, aber übrigens auch im Quantum Computing, ne, sind so wie ich es vorhin über diese Wasserstoffproduktion gesagt habe, so ist im Thema Quantum Computing sind wir in der Entwicklung, ist man gleich auf.
Okay. Ja, ich glaube, wir haben wieder ganz schön viel von dir mitbekommen und ich bin froh, dass wir nicht so viel vorbereitet haben. Ich hätte nicht gedacht, dass wir über Kurhäuser und Ambulanzen sprechen heute.
Aber ich finde das Bild, ich finde das beschreibt ja,
fantastisch.
So gut. Ich wäre auch gern ab und zu der Kurarzt, der dann schön im weißen Kittel auf seine Terrasse tritt, mit seiner Tasse grünen Tee, dann in den Bayerischen Wald schaut und dann sagt, okay, wann fängt mein nächster Termin an? In einer Dreiviertelstunde. Und dann atme ich nochmal tief ein und aus. Das ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt innerstädtisch in Zürich in der Ambulanz wäre.
Ja, die Zeit ist vorbei. Jetzt bist, ja, du, Rafa, genau. Jetzt bist du Ambulanz.
Jetzt bin ich Emergency Room. Calling Dr. Rafa.
Sehr schön. Ja, Rafa, vielen Dank für deine Zeit an der Stelle nochmal. Und war wie immer spannend, mit dir über die Zukunft zu sprechen. Und würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben.
So machen wir das, Yannick. Dann wünsche ich dir eine gute Fahrt nach Zürich.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Servus.